Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Unsere zwei Hauptthemen: Asylbewerber aus der Schweiz locken. Der Bundesrat will auch Ausschaffungshäftlingen Geld für die Ausreise bezahlen, bis zu 2'000 Franken. Strom sparen, energieeffizienter nutzen. Wie viel oder wie wenig kann die Wirtschaft dazu beitragen? Das ist auch Tagesgespräch mit dem Vizepräsidenten der Energieagentur, Hans-Ulrich Biegler. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Konrad Muschk.
Der Bundesrat will Personen, die in Ausschaffungshaft sind, mehr Geld geben können, um sie zu einer freiwilligen Ausreise zu bewegen. Zudem soll Flüchtlingen, deren Wegweisung blockiert ist, ein höheres Reisegeld bezahlt werden können. Der Bundesrat schlägt nun vor, die entsprechenden Verordnungen zu ändern. Der Bundesrat sieht in der Schweiz ein großes Potenzial für Pumpspeicherkraftwerke. Als Energiespeicher seien sie geeignet, Schwankungen bei der Stromproduktion aus Wind- und Sonnenenergie auszugleichen, heißt es in einem Bericht. Weiter hält der Bundesrat fest, um erneuerbare Energien europaweit zu fördern, brauche es auch Investitionen ins Stromnetz. Und Windenergie in der Schweiz habe nur ein beschränktes Potenzial wegen des Landschaftsschutzes. Die Schweizer Wirtschaft kann in den nächsten Jahrzehnten viel Strom sparen. Darauf weist eine Studie der Energieagentur der Wirtschaft hin. Bis 2020 könne die Wirtschaft bis zu 3 Terawattstunden Strom pro Jahr einsparen. Bis 2050 könnten es 7 Terawattstunden sein. Die Schweizer Atomkraftwerke produzieren heute rund 25 Terawattstunden pro Jahr. Das Medienhaus Ringier schloss mit weniger Umsatz und weniger Gewinn ab als im Vorjahr. Der Gewinn fiel von knapp 62 Millionen auf 23 Millionen Franken. Der Umsatz ging um 9% zurück auf 1,1 Milliarden Franken. Grund für diese negative Entwicklung seien in erster Linie der Einbruch im Druckgeschäft und der starke Franken, teilte das Medienhaus mit. Bei den Schweizer KMU kehrt der Exportoptimismus zurück. Insbesondere die Sorgen über die Frankenstärke hätten etwas abgenommen. Das geht aus dem CS-Exportbarometer hervor. Dieses rechnet bei der Metall-, Elektronik- und Präzisionsinstrumenteindustrie mit überdurchschnittlichen Exportaussichten. Die trübsten Perspektiven gibt es weiterhin bei der Papierindustrie. Die Schweiz hat neue Sanktionen gegen Iran in Kraft gesetzt. So werden Gelder und Vermögen von 8 weiteren iranischen Unternehmen in der Schweiz blockiert, ebenso allfällige Konten von 3 Privatpersonen. Anders als die EU habe die Schweiz aber auf Sanktionen gegen die iranische Zentralbank verzichtet. Das hat der Bundesrat beschlossen. Wenige Tage vor der ersten Runde der Präsidentenwahl in Frankreich hält Präsident Sarkozys sozialistischer Herausforderer Hollande seinen Vorsprung. Nach letzten Umfrageergebnissen liegt der Sozialist 2 bis 5 Prozentpunkte vor dem Staatschef. Die erste Abstimmungsrunde zur Präsidentenwahl in Frankreich findet am kommenden Sonntag statt. Graubünden will als erster Kanton eine einheitliche Tourismusabgabe einführen, die unter anderem die Kurtaxe ersetzen soll. Das kantonale Gesetz soll rund 120 Gemeindegesetze ersetzen und die Finanzierung von Tourismusorganisationen erleichtern. Das Bündner Kantonsparlament hat das Gesetz nach langer Debatte gutgeheißen. SVP und FDP haben allerdings mit dem Referendum gedroht. Der Pharmakonzern Novartis kann in Basel seine Rheinfront bauen. Das Parlament bewilligte den Plan für 3 maximal 65 Meter hohe Gebäude am Rheinufer. Das Basler Parlament hatte 2006 beschlossen, den Hafen St. Johann aufzugeben und das Areal Novartis zu übertragen. Der Präsident des FC Luzern, Walter Stierli, tritt auf Ende Saison überraschend zurück. In einer Stellungnahme bedankt sich der Verein bei Stierli für seinen Einsatz während der letzten 7 Jahre. Künftig soll der Hotelier Mike Hauser das Amt des Präsidenten übernehmen. Er ist bereits Vorstandsmitglied beim FCL. Im Kanton Zug wartet ein Millionengewinn im Lotto auf seinen Besitzer. Der Siegerschein war im letzten Herbst in einem Einkaufszentrum mit einem Einsatz von 12 Franken gespielt worden, teilt Swisslos mit. Er ist nun 4 Millionen Franken wert, allerdings nur noch bis am 19. Mai. Dann läuft die 6-monatige Auszahlungsfrist ab. Wird der Gewinn bis dann nicht abgeholt, fließe der Betrag in gemeinnützige Projekte.
Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Geld auch für Ausschaffungshäftlinge. Mehr zur Idee und den Argumenten des Bundesrates gleich als nächstes. Das Maximum herausholen aus dem Strom soll auch die Wirtschaft, wenn AKWs vom Netz gehen. Wie viel Stromersparnis liegt da drin? Unser Redaktor rechnet vor und der Vizepräsident der Energieagentur erklärt. Im Tagesgespräch um 1. Dann, die Sanierung des Gotthardtunnels weckt Ängste am Nordportal in Uri.
Wir haben hier die Winterbasis für das Vieh. Und wenn immer mehr Kulturland zugrunde geht, dann ist die Gewähr für Vieh in den Alpen, wird das knapp.
Ängste wecken die Pläne auch im Süden.
Ormai comandano sempre loro, noi non comandiamo.
Im Tessin fühlt man sich von Bern herumbefohlen. 2 Reportagen vom Gotthard. In Italien beißt Mario Monti zusehends auf Granit. Die Reformen stocken. Und?
Wir wollen den Bernern zeigen, dass man einfach von Zürich schon weiss, wie man Hockey spielt.
Der ZSC jubelt im Rendezvous.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.176 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.20.23 gehandelt, der Dollar zu 91,94. Das Wetter. In der ganzen Schweiz gibt es heute viele Wolken und gebietsweise fällt Regen, besonders im Süden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1500 Metern. Im Flachland und im Wallis bleibt es vielerorts trocken und zwischendurch zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag beidseits der Alpen um 12 Grad. Am Donnerstag und Freitag bleibt es in der ganzen Schweiz wechselhaft mit Wolken, Schauern oder Gewittern und sonnigen Abschnitten. Schnee fällt oberhalb von 1000 bis 1500 Metern. Es bleibt kühl mit Höchsttemperaturen um 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden, zwischen Wassen und Göschenen 2 Kilometer Stau. Die Autobahneinfahrt Göschenen ist gesperrt. Und Richtung Norden zwischen dem Stalvedro-Tunnel und dem Gotthardtunnel Stau wegen der Verkehrsüberlastung. Dann in der Region Zürich auf der A3 Richtung Zürich zwischen Lachen und Schindellegi stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Mehr Zuckerbrot, weniger Peitsche. Asylbewerber, die nicht zur Ausreise aus der Schweiz bereit sind, sollen vermehrt mit Geld zur Rückkehr in ihre Heimat bewegt werden. Das plant der Bundesrat. Ausschaffungshäftlinge sollen neu ein Ausreisegeld von bis zu 2000 Franken erhalten. Unter dem Strich hofft der Bund mit dieser Massnahme, Geld einzusparen. Wieso das so ist, erklärt Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Sonderflüge für abgewiesene Asylbewerber oder Linienflüge von Polizisten begleitet sind teuer. Bis zu 11.000 Franken pro Person kostet ein Flug Richtung Afrika oder anderswohin. Hinzu kommt die enorme psychische Belastung für die Ausschaffungshäftlinge und deren Begleiter, die Gefahr gar von Menschenrechtsverletzungen. Darum will der Bundesrat jetzt reagieren. Mit finanziellen Anreizen will er die Ausschaffungshäftlinge zur freiwilligen Rückkehr bringen. Erstens mit mehr Reisegeld, wie Michael Glauser vom Bundesamt für Migration erklärt.
Ein Reisegeld, das betrug bisher 100 Franken pro erwachsene Person, 50 Franken pro Kind. Das soll man neu auch ausbezahlen können, bis 500 Franken für Leute, die in Administrativhaft sind.
Weil dies etwa 500 Personen betrifft, rechnet der Bundesrat mit Mehrkosten von etwa 250.000 Franken. Verglichen mit den Kosten für die Haft und den Sonderflügen ein überschaubarer Betrag. Doch der Bundesrat will neu auch ein Ausreisegeld entrichten, selbst für Personen, die sich weigerten, einen Sonderflug zu besteigen. Da geht es um einen Betrag von doch bis zu 2.000 Franken. Für Michael Glauser vom Migrationsamt ein sinnvolles Ausreisegeld.
Es gibt Länder, die akzeptieren Sonderflüge nicht. Wir sind immer auf die Kooperation des Herkunftsstaates angewiesen. Und hier versucht man jetzt mit dieser Lösung, die vorgeschlagen ist, die Situation zu deblockieren, den Leuten einen Anreiz zu geben, dass sie mit diesem Geld dann zur Kooperation bereit sind und dass die Papiere beschafft werden können.
Der Betrag von maximal 2000 Franken würde erst ausbezahlt, wenn die betreffende Person tatsächlich in ihrem Heimatland eintrifft. Trotzdem, der finanzielle Zustupf polarisiert. Nationalrat Gerhard Pfister von der CVP hält nichts davon.
Ich finde diesen Entscheid absolut falsch. Er setzt völlig falsche Signale. Er belohnt diejenigen, die sich zum Teil weigern, in einem Verfahren mitzumachen, die sich weigern, nach Hause zu gehen. Dass man dafür noch Geld bekommen sollte, halte ich für ein völlig falsches Signal.
Anders die Schweizerische Flüchtlingshilfe. Sie begrüßt die Vorschläge des Bundesrates, dass wegen des erhöhten Reise- und Ausreisegeldes letztlich mehr Flüchtlinge in die Schweiz kämen, glaubt Generalsekretär Bert Meiner nicht.
Die Reise in die Schweiz, überhaupt nach Europa, ist ja kein Spaziergang, das wissen wir, oder? Die Reise kostet viel Geld, sie birgt große Risiken. Ich glaube nicht, dass man wegen diesen 2000 Franken die Reise abtritt, weil die Reise selber kostet wesentlich mehr.
Ausreisegeld für Ausschaffungshäftlinge. Die umstrittenen Vorschläge des Bundesrates gehen nun in die Vernehmlassung.
Die Schweizer Wirtschaft spart Strom. Zumindest tun das jene Unternehmen, die bei der Schweizer Energieagentur der Wirtschaft angeschlossen sind. Diese Unternehmen verbrauchen heute fast 10% weniger als vor 10 Jahren, also knapp 1 Terawattstunde. Das zeigt eine neue Studie zur Energieeffizienz der Schweizer Wirtschaft. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler hat sich die Studie genauer angeschaut.
Die Unternehmen haben im Schnitt jedes Jahr 1% weniger Strom verbraucht. Das besagt die Studie. 1% pro Jahr, das ist auf den ersten Blick wenig. Armin Eberle, Geschäftsführer der Energieagentur der Wirtschaft, widerspricht.
Nein, das ist nicht wenig, sondern im Gegenteil. Das sind ja die Firmen, die bisher freiwillig Zielvereinbarungen gemacht haben, die auch Zielvereinbarungen im CO2 eingehalten haben. Das sind eigentlich die fitten Unternehmen, die wir haben in der Schweiz, die gezeigt haben, dass sie wesentlich mehr gemacht haben, schon als ursprünglich vereinbart mit dem Bund.
Über 2000 Schweizer Unternehmen haben sich bislang der Energieagentur angeschlossen. Zusammen verbrauchen sie 10 Terawattstunden Strom. Das ist 1/6 des Schweizer Jahresverbrauchs. Im letzten Jahrzehnt haben diese Unternehmen also fast 1 Terawattstunde Strom gespart. Gemäss Studie sind diese Unternehmen die einzigen gesellschaftlichen Akteure, die heute weniger Strom verbrauchen als noch vor 10 Jahren. Alle anderen Dienstleister, Industrie- und Gewerbeunternehmen verbrauchen mehr. Ebenso die Haushalte. Geht es nach der Energieagentur der Wirtschaft, haben die Unternehmen aber noch Luft nach oben. So soll der Strom bis 2020 noch effizienter genutzt werden. Einsparungen von bis zu 2 Terawattstunden sind gemäß Szenarien der Studie möglich. Geschäftsführer Armin Eberle.
Die größten Einsparungen liegen natürlich in den Prozessen, also in den Kernprozessen der großen Firmen, Industriebetriebe oder auch in den EDV-Anlagen, in den großen Serverräumen. Da liegen natürlich die großen Einsparungen drin. Da braucht es aber auch dann die großen Investitionen. Die macht man nicht einfach so von heute auf morgen.
Es geht aber nicht nur um die großen Massnahmen mit großen Einsparungen, sondern auch kleine Massnahmen helfen. Jede Einsparung, die sich lohnt, das heisst, die Investition auf Dauer billiger ist als die Kosten für den gesparten Strom, all diese Einsparungen sollen die Unternehmen realisieren, fordert die Energieagentur. In ihrem Langzeitszenario bis 2050 rechnet die Energieagentur damit, dass die Schweizer Unternehmen fast 7 Terawattstunden Strom einsparen können. Das ist fast so viel, wie ein Kernkraftwerk wie Gösgen oder Leibstadt jedes Jahr ins Stromnetz einspeisen kann. Der Bund geht in seinem Energieszenario noch weiter. Das Bundesamt für Energie geht für die ganze Schweiz davon aus, dass mit Effizienzmaßnahmen bis zum Jahre 2050 fast 23 Terawattstunden Strom mit Energieeffizienz eingespart werden können. Das ist gut 3-mal so viel wie die Wirtschaft alleine. Damit das wirklich gelingt, müssen dann aber auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen.
Tobias Fessler. Stromsparen in Betrieben, Unternehmen, Fabriken. Was liegt noch drin? Das Thema im Tagesgespräch um 1. Blick, Schweizer Illustrierte, aber auch Betty Bossi, Schnäppchenangebote im Internet und sogar eine Online-Bank. Der Ringier-Konzern wächst immer mehr über das eigentliche Mediengeschäft hinaus. Dabei ist der Umsatz von Ringier im letzten Jahr trotz Zukäufen zurückgegangen, um 10%, und der Gewinn ist um fast 2/3 eingebrochen. Trotzdem zeigt sich Ringier zuversichtlich, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, wie der neue Ringier-Chef Mark Walder im Interview mit Klaus Ammann sagt.
Wenn wir das große Bild im Auge behalten, dann ist Ringier in einem Transformationsprozess von früher einem Haus, das Zeitschriften und Zeitungen und Druckereien gemacht hat, hin zu einem komplett integrierten Medienkonzern, der sehr stark im Bereich Entertainment und in dem Internetbereich tätig ist. Und so muss man das auch interpretieren. Also wir sind in einer Durchgangsphase, wir stellen uns komplett neu auf. Darum interessiert uns eigentlich die mittelfristige Entwicklung. Das ist das eine. Das zweite, das will ich nicht negieren, 2011 war für Ringier ein schwieriges Jahr. Der starke Schweizer Franken, der hat auch uns wehgetan, erstens. Zweitens, wir haben massive Probleme im Druckereigeschäft, also im sogenannten alten Geschäft. Und diese beiden Effekte haben dazu beigetragen, dass wir einerseits weniger Umsatz und andererseits auch weniger Gewinn ausweisen.
Herr Walder, Sie haben auch die Strategie angesprochen. Sie haben in den letzten Monaten und Jahren verschiedene Unternehmen gekauft, nicht nur Zeitschriften und Zeitungen, sondern auch Online-Portale, auch pressefremde Portale wie zum Beispiel Jobsuchmaschinen. Unterdessen macht der digitale Markt 20% aus in der Schweiz. Haben Zeitschriften, Zeitungen überhaupt eine Zukunft bei Ringier?
Also sie haben bei Ringier eine große Zukunft, sie haben generell eine Zukunft. Ich erinnere mich an das Erscheinen vom iPad, da haben alle gesagt, das ist das Ende der Zeitungen und Zeitschriften. Nein, es war selbstverständlich nicht so, wie wir heute wissen, 2 Jahre später. Zeitungen und Zeitschriften wird es immer geben, aber sie sind unter Druck und ein Medienkonzern ist gut beraten, sich neue Ertragssäulen zu bauen. Und genau das haben wir getan.
Sie haben es auch angesprochen, das Umfeld ist nach wie vor schwierig, in dem sich Ringier bewegt. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt für 2012?
Sie wissen, dass der Franken weiterhin sehr, sehr, sehr stark gegenüber dem Euro ist, nicht nur gegenüber dem Euro. Erstens. Zweitens, das konjunkturelle Umfeld ist ein nach wie vor, ich würde meinen, schwieriges. Konsumstimmung ist nicht optimal. Die Eurozone ist nach wie vor in großen Schwierigkeiten. Überhaupt die Konjunktur. Und ich glaube, das werden wir weiterhin spüren. Darum machen wir uns gefasst auf ein schwieriges Jahr. Wir sind aber gut gestartet. Das heißt für ein Medienunternehmen, dass es die konsequente Weiterentwicklung vorantreiben muss, diversifizieren muss, erstens. Das heißt für ein Medienhaus aber auch von dieser Größe, wir haben 7500 Mitarbeiter, dass wir effizient bleiben müssen.
Sie, Herr Walder, sind ja am grünen Donnerstag mehr oder weniger überraschend per Sofort zum CEO von Ringier geworden. Was ändert das?
Es ist mehr Arbeit. Das ist das Erste. Ich führe die Schweiz immerhin 600 Millionen Umsatz am gesamten Unternehmen weiterhin persönlich. Das war auch mein expliziter Wunsch. Dem wurde entsprochen. Das Zweite heißt einfach, dass ich die ganze Gruppe, also das Osteuropa-Geschäft mitbetreue, dass ich das Asien-Geschäft mitbetreue, die ganze Strategie weiter vorantreibe. Es heißt aber auch, dass wir sicherlich, wie soll ich sagen, schlanker unterwegs sind in Zukunft, also schnellere Entscheidungsfindungen haben und dass wir die Strategie, wie wir sie in der Schweiz aufgebaut haben, sicherlich sehr konsequent auch versuchen, in den anderen Ländern zu implementieren.
Sagt der neue Ringier-Chef Mark Walder. Sie hören Rendezvous 12 Minuten vor 13 Uhr, also bald 10 vor 1. Der Gotthardtunnel erhitzt die Gemüter, diesseits und jenseits der Alpen. Der Gotthardstraßentunnel muss saniert werden und während dieser Zeit sollen die Lastwagen auf die Schiene verladen werden. Aber wo genau soll das geschehen? In Biasca im Süden und in Schattdorf im Norden. So plant es der Bund. Die beiden erdgeplagten Gemeinden haben gar kein Verständnis dafür. Zuerst nach Schattdorf. Bert Vogt war dort.
An der Kantonsstraße zwischen Schattdorf und Erstfeld im Kanton Uri, dort, wo das Urner-Reustal immer enger wird, liegt die Einfahrt des neuen Gotthard-Bahntunnels. Die ganze NEAD-Baustelle aber breitet sich weit um die beiden großen Einfahrtslöcher herum aus. Mittendrin, auf einer Aussichtsplattform, steht Ottmar Bissig, der in der Gemeinde Schattdorf für das Bauressort zuständig ist. Er zeigt Richtung Norden auf die Anlagen der NEAD-Baufirmen.
Wir benutzen diese ganze Fläche, die ist ca. 500 Meter lang und 80 bis 100 Meter breit. Das sind Betonanlagen, wird Beton produziert für den Tunnelbau. Und die Kabelanlagen, Bobinen und so werden dort bereitgestellt. Die fahren dann schichtweise ins Tunnel.
Ursprünglich war geplant, dass dieses Land nach der Fertigstellung des NEAD-Tunnels wieder zu Landwirtschaftsland würde. Nun aber hat das Bundesamt für Straßen genau dieses Terrain ins Auge gefasst, um dort die Verladestation der rollenden Landstraße zu bauen. Alois Arnold, Präsident der Korporation URI, welche große Teile des Landes besitzt und bewirtschaftet, ist besorgt.
Wir haben hier die Winterbasis für das Vieh. Und wenn immer mehr Kulturland zugrunde geht, dann ist die Gewähr für Vieh in den Alpen, wird das knapp und kann nicht mehr vom Kanton URI gesichert werden.
Die Verladestation würde etwa 5 Hektar Land im Reusstal für weitere rund 10 Jahre belegen. Bis etwa 2025, wenn die Sanierung des Straßentunnels beendet sein soll. Und was dann komme, sei ungewiss, meint Alois Arnold.
Ich befürchte, dass wenn die rollende Verladestation hier wirklich in Betrieb ist, dass diese in 10 Jahren nicht verschwindet, sondern dass diese bleibt.
Die provisorische Station würde zur dauerhaften. Damit dies nicht passiere, findet der Schattdorfer Gemeinderat Ottmar Bissig, müsse man das Verkehrsübel an der Wurzel packen.
Von mir aus gesehen müssen die Güter auf die Bahn, nicht die Lastwagen.
Die direkte Verlagerung der Güter auf die Schiene, dies ist auch für die Alpeninitiative die Lösung. Dafür kämpft sie bereits seit knapp 20 Jahren, allerdings eher erfolglos. Im Büro der Alpeninitiative im Urner Hauptort Altdorf sitzt Mediensprecher Thomas Bolli. Links und rechts von ihm stapeln sich diverse Studien über den Alpentransitverkehr. Zwar verstehe man die Angst vor dem Landverlust, doch...
Wenn sich die Kantone Uri und Tessin gegen diese Verladestationen wehren, wird wahrscheinlich der politische Druck zunehmen, die zweite Röhre zu bauen. Das ist wahrscheinlich die Konsequenz.
Und im Vergleich zur zweiten Röhre sei die Verladestation für die rollende Landstraße eindeutig das kleinere Übel, selbst wenn sie zur dauerhaften Lösung würde. Für den Schattdorfer Gemeinderat Ottmar Bissig kommt dies nicht in Frage. Er blickt auf das enge Gemeindegebiet, weist auf die Autobahn, das Schwerverkehrszentrum und die Bahnlinien und bilanziert.
Ja, ich denke, der Kanton Uri hat schon genug Grünflächen geopfert für den Verkehr. Ja. Und irgendwann ist dann genug.
Stimmen aus Schattdorf. Genug vom Gotthardverkehr hat auch Biasca am südlichen Ende des Basistunnels. Aber auch hier sollen während der Sanierung des Straßentunnels Lastwagen verladen werden, findet der Bund. Alexander Grass hat in Biasca zugehört.
Früher hat man gesagt, wer Biasca verstehen will, der muss auf die Alpsiedlungen hinaufsteigen, auf halsbrecherischen Pfaden zwischen Biascas Felswänden hindurch. Später hätte man gesagt, wer Biasca verstehen will, der muss den Bahnhof sehen. Und heute? Autobahn und Kolonnen prägen die Leventina. An den ehemaligen NEAD-Installationsplätzen soll ein Lastwagenterminal entstehen.
Aumenta ancora inquinamento. Ormai comandano sempre loro, noi non comandiamo.
Die Luftverschmutzung werde nur noch größer, schimpft eine ältere Frau. Befehlen würden immer die anderen, sie habe nichts zu sagen, das sei das einzig Sichere. Die da oben in Bern, die da unten im Süden. Ganz ähnlich sieht das Gemeindepräsident Jean-François Dominé.
Questo modo poco trasparente di agire.
Der Umgang mit der Gemeinde Biasca in dieser Sache sei intransparent und unschweizerisch, ärgert er sich. Er habe von den Projektplänen aus dem Internet erfahren. Nicht mal angerufen habe man aus Bern.
Già oggi il comune sta pianificando di utilizzare.
Biasca selber habe schon Pläne für das betreffende Stück Land. Was man wolle, das seien hochwertige Arbeitsplätze für qualifizierte Arbeitskräfte, aber sicher kein Lastwagenverladeplatz.
Si tratta di oltre 2000 camion che vengono trasbordati al giorno.
Über 2000 Lastwagen sollten hier in Biasca verladen werden, an 20 Stunden pro Tag, sagt Jean-François Dominé. Tag und Nacht würden hier die Flutlichter brennen, es drohten Lärm und Kolonnen. Biasca werde wahrscheinlich alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um das Projekt zu Fall zu bringen. Natürlich wisse er, dass der Bund auch Enteignungen durchsetzen könne, aber der Widerstand aus Biasca, der sei gewiss. Die Kantonsregierung in Bellinzona hat den Widerstand aus Biasca ausdrücklich begrüßt. Für sie ist das Nein aus Biasca Schützenhilfe im Kampf für eine zweite Gotthardröhre.
Selbst die Wunderregierung Monti scheint in Italiens Parteienlandschaft auf Grund zu laufen. Vom anfänglichen Schwung ist nicht mehr so viel zu spüren. Mario Monti traut sich immer weniger, große Reformprojekte anzurühren. Denn im Gebälk der drei Unterstützerparteien rumort es gewaltig. In einer 6 Stunden dauernden Sitzung versuchte Monti gestern Abend, den festgefahrenen Geschäften neuen Schwung zu verleihen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Noch vor kurzem versandten die Chefs der drei Parteien, die Mario Montis Technokratenregierung unterstützen, freudige Fotos nach den Treffen mit dem Regierungschef. Sie sollten der Nation beweisen, an Deck ist alles im Lot, wir navigieren das havarierte Italien gut durch die wogende See. Jetzt gibt es keine solche Fotos mehr, vielmehr versteinerte Gesichter, so auch gestern Abend nach 6 Stunden Diskussionen. Es heißt zwar, es gebe eine neue Übereinkunft für ein Programm, das die Wirtschaft ankurbeln soll, doch was bisher an die meist gut informierten Medien durchgesickert ist, ist wenig, sehr wenig. Als Monti Mitte November das Zepter übernahm, da peitschte er in Rekordzeit eine kluge Reform des Pensionswesens durch und erhöhte das Rentenalter ruckzuck auf 66. Nötig war das, damit die künftigen Generationen zumindest ein bisschen Rente erhalten. Auch ein Beschluss für weniger Bürokratie ging schlank durch. Bei der Liberalisierung komplett geschützter Berufe wie Anwälte und Apotheker, da kriegte es Monti zum ersten Mal mit den bestens organisierten Lobbyorganisationen im Land zu tun. Endgültig ins Stocken geraten ist er aber bei der Reform des verkrusteten Arbeitsmarktes. In Italien können Arbeitnehmer in großen Firmen kaum entlassen werden, selbst wenn sie faul oder ungeeignet sind. Ihr Hand anlegen wäre dringend nötig, denn Auslandinvestoren meiden Italien, nicht zuletzt deshalb. Zwar kam ein irgendwie gearteter Kompromiss zustande, doch noch immer ist er nicht verabschiedet und die Gewerkschaften machen Druck, damit der Kündigungsschutz nicht gelockert wird. Es ist, als habe dieses Geschäft der Regierung Monti den Elan genommen. Selbst bei der Versteigerung freier Fernsehfrequenzen, die etwas mehr als 1 Milliarde Euro in die klamme Regierungskasse spülen könnte, herrscht Stillstand. Im Hintergrund agiert der abgehalfterte Silvio Berlusconi, der seine Partei Popolo della Libertà in diesem Geschäft abermals für seine privaten Interessen missbraucht. Regierungschef Monti und seine Minister werden von den Italienern zwar geschätzt, weil sie ruhig argumentieren und nicht ordinär herumschreien. Über 60% sind für Monti. Seine Politik löst indes wenig Freude aus. Die Zustimmung liegt hier nur um die 40%. Kein Wunder, denn für Signor Rossi, also den italienischen Herrn Meier von der Straße, haben viele Maßnahmen das Leben schwer verteuert. Das erhoffte Wirtschaftswachstum lässt aber auf sich warten. Laut neuesten Zahlen schlittert Italien gar in eine Rezession und die Zinsen für die Staatsschulden, sie steigen wieder. Genauso wie die Arbeitslosenrate. Schlechte Nachrichten für das Land, aber auch für die ganze Eurozone. Denn von Italien hängt viel ab.
In der letzten Sekunde, genauer 2,5 Sekunden vor Schluss, schoss sich der ZSC gestern zum Schweizer Hockeymeister dank des Siegestors. Wer hätte so etwas zu träumen gewagt im Dezember, als die Mannschaft in der Meisterschaft dahindümpelte und sich nur knapp für die Playoffs qualifizieren konnte? Wohl nicht einmal der hartgesottenste ZSC-Fan. Doch gestern, nach der großen Finalissima, wollen es plötzlich alle gewusst haben. Die Löwen, die schaffen's. Ein Stimmungsbild von Michael Hiller.
Ja, also ganz ehrlich gesagt, in diesen Playoffs war es absolut verdient gewesen. Es ist nicht einmal mehr überraschend gekommen, wir haben damit gerechnet.
Es ist Weltklasse. Ich meine,
Wir haben irgendwie schon mit der Verlängerung gerechnet und nachher geht sie 2,5 Sekunden vor Schluss rein. Also besser kann es nicht gehen.
Wir sind, glaube ich, diese Saison genug unten durch, dass wir jetzt das verdient haben, da zu stehen mit dem Kübel.
Wir haben den Berner gezeigt, dass man einfach von Zürich schon weiss, wie man Hockey spielt.
Es ist einfach wieder mal ein Titel mehr. Das ist für uns schon fast Tagesordnung, weißt du? Vor allem nach dieser Saison. Hast du die Saison gesehen? Ich meine, es war klar, dass wir einen Titel holen, oder?
Die Zürcher Arroganz braucht es, um einen Titel zu holen. Darum schaffen wir es auch immer. Eine gesunde Arroganz.
Ja, wir haben einfach cleverer gespielt.
Wir sind besser gewesen. Das ist für uns schon fast Tagesordnung, mein Geist.
1, 2, 3, Bären gehen in die Knie.
Jawohl!
Also es war ja schon klar am Anfang, dass wir Meister werden. Aber am Schluss ist es schon noch recht knapp geworden. Aber ja, wir sind Meister, wir sind die Besten, wir sind Zürich.
Meister! Schweizer Meister! Schalalalala!
Ja, und hier in Bern nehmen wir den Bericht aus Zürich einfach mal zur Kenntnis. Punkt 1. Strom möglichst effizient nutzen, auch in Betrieben, Unternehmen und Fabriken, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Mehr dazu im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Konrad Muschk.
Flüchtlinge, deren Wegweisung blockiert ist, und Ausschaffungshäftlinge sollen mehr Geld bekommen, um ihre Ausreise zu beschleunigen. Das will der Bundesrat. Der Bundesrat sieht ein großes Potenzial für Pumpspeicherkraftwerke und er fordert Investitionen ins Stromnetz. Dem Ausbau der Windenergie stehe jedoch der Landschaftsschutz im Weg. Graubünden will als erster Kanton die Kurtaxe abschaffen und sie durch eine einheitliche Tourismusabgabe ersetzen. Das hat das Parlament beschlossen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.